448, nein. Sura Nummer 13, Sura der Shura, Sura Nummer 42, Vers 13, Sura der Shura, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben und was wir Ibrahim, Musa und Isa anbefahlen. Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht in Gruppen. Und spaltet euch nicht in Gruppen. Und warum diese fünf Propheten erwähnt? Weil das sind die Ulul Azm, das sind die fünf standhaftesten Propheten. Man sagt, die besten Propheten, Gesandten Allahs, sind diese fünf. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa, Isa, Ibrahim und Nuh. Und der Beste von ihnen ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Beleg dafür ist, dass der Prophet gesagt hat, Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Also, ich bin der Führer der Söhne Adams und das sage ich nicht aus Überheblichkeit, ohne Überheblichkeit. Und der Beweis dafür ist auch die vielen Vorzüge, die er erhalten wird am Tag der Auferstehung, besonders die große Shafa'a, die große Fürsprache von ihm sallallahu alaihi wasallam. Und das widerspricht nicht der Aussage des Propheten, la tufaddiluni ala Musa. Zieht mich nicht Moses vor, oder stellt mich nicht über Moses. Sondern die Gelehrten haben gesagt, das ist eine Art von Bescheidenheit vom Propheten gewesen. Tawadu, von ihm. Aber seine Aussage, ich bin der Führer der Söhne Adams, musste er sagen, denn er ist der Verkünder der Botschaft von Allah. Und wer sollte es sagen, wenn er es nicht sagt? Nach ihm kommt niemand mehr, dass er das sagen kann. Niemand kommt nach Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihn zu loben. Deswegen musste er das selbst verkünden. Sallallahu alaihi wasallam. Später. Die siebte Angelegenheit, die sich ergibt, ist, er sagt der Autor, Al-Mas'alatul Kabira, an ibadat Allahi la tahsuru illa bil kufri bil ta'ud. Er sagte, und zwar, dass die Dienerschaft in Bezug auf Allah oder das Dienen Allahs wird erst richtig umgesetzt, wenn man die Götzen und die falschen Götter leugnet. Und die falschen Götter leugnet und sagt, die sind einfach falsche Götter, die sind gar keine wahren Götter. Erst dann. Denn wer Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und ihn alleine anbetet, aber trotzdem an andere Götter glaubt im Herzen, dann ist er kein Muwahhid. Dann hat er nicht den Tawhid umgesetzt. Überhaupt nicht. Und deswegen hat der Autor gesagt, das hat er die große Angelegenheit bezeichnet. Vorsicht oder Hinweis, man darf nicht über eine bestimmte Person sagen, sie ist Muschrik. Oder diese Person ist Kafir. Oder diese Person ist mal'un, verflucht. Man darf nicht auf eine bestimmte Person zeigen und das sagen. Darf man nicht. Denn damit eine Person wirklich muschrik wird, oder kafir wird, oder verflucht wird, mal'un wird, ja, kafir, ungläubig und muschrik, ein Götzendiener wird, ja, dafür gibt es Ursachen und es gibt auch Hinderungsgründe. Es gibt Ursachen und es gibt Hinderungsgründe. Und das will ich jetzt kurz erläutern. Zum Beispiel, eine Ursache dafür, dass man verflucht wird von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten zusammen, ja, wenn man zum Beispiel Zinsen nimmt oder gibt. Denn der Prophet hat gesagt, La'an Allahu akil riba wa mukilahu wa shahidehi wa katiba. Also, Allah hat verflucht, derjenige, der die Zinsen verschlingt und der sie aufschreibt und der sie gibt und derjenige, der es bezeugt. Also, das heißt, das sind Ursachen dafür, dass man die La'na, den Fluch von Allah subhanahu wa ta'ala, erhält. Gut. Aber es gibt auch Dinge, die dazu führen, dass man diesen Fluch trotzdem nicht erhält. Wie zum Beispiel Unwissenheit, Jahl. Oder zum Beispiel Shubha, wenn es dir nicht klar war. Dir war nicht klar, ist das Zinsen oder nicht Zinsen? Denn es gibt, wenn wir inshallah eines Tages kommen werden im Fiqh, gibt es Angelegenheiten über Riba, die sind nicht für die meisten Leute so eindeutig. Für die meisten Leute nicht eindeutig. Ja, die meisten Leute denken, Zinsen ist nur, dass ich Geld gebe und mehr Geld verlange. Ja? Oder umgekehrt. Ich verlange verlangen mehr Geld, als ich gegeben habe. Ja? Manche Leute denken, das ist die einzige Form von Zinsen. Ist aber nicht. Und deswegen, es gibt Sachen, die sind den meisten Leuten nicht klar. Und das sind Hinderungsgründe dafür, dass man die La'na erhält, der Fluch erhält. Man hält eben nicht. Ja. Und ebenso, Schirk. Denn es kann sein, dass manche Leute Schirk begehen, aber man hat ihnen noch nicht klar gemacht und deutlich gemacht, dass das, was sie tun, eine Form des Schirk ist. Weil zum Beispiel ihre Gelehrten zu wenig dafür getan haben, dass sie dieses Wissen erlangen. Das kann sein. Na. Und ebenso umgekehrt, bei den positiven Dingen. Der Prophet hat gesagt, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer Ramadan durchfastet, an ihn glaubend und nach Belohnung strebend, hoffend, ja, werden seine Sünden vergeben, die er begangen hat. Seine vergangenen Sünden alle vergeben. Wenn jemand jetzt gefastet hat und sagt, ich habe daran geglaubt und so weiter und so fort, sagen wir die Person jetzt, ihre Sünden sind vergeben worden? Nein, machen wir nicht. Genau das Gleiche machen wir nicht. Denn genauso, das ist eine Ursache dafür, dass einem vergeben wird, aber es gibt auch Hinderungsgründe dafür, dass einem nicht vergeben wird. Unter anderem dafür, dass man nicht richtig gefastet hat, oder Allah weiß am besten Bescheid. Oder manche Leute, yani Allah, sie beten nicht. Ja. Sie fasten Ramadan und glauben daran und so, aber sie beten nicht. Dann diese Person, ihre Taten sind nichtig. Und der Beleg dafür ist, dass der Prophet dann gesagt hat, am Tag der Auferstehung, hat er gesagt, die ersten Taten, für die man zur Rechenschaft gezogen wird, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةِ. Es ist Gebet. فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ الْعَمَلُ كُلُّهُ. Das heißt, wenn es richtig war, dann sind alle anderen Taten auch richtig gültig und inshallah angenommen. Und فَإِنْ فَسَدَتْ. Und wenn es nichtig war, فَسَدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ. Dann sind alle anderen Taten auch nichtig. Insofern ist es ein Beweis. Das hat nichts mit Iman und Kufr zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Das hat nur damit zu tun, wer fastet und nicht betet, er kann davon ausgehen, dass sein Fasten nicht bringt. Was sagen wir zu dieser Person jetzt, brauchst du auch nicht fasten? Nee. Wir sagen natürlich, faste weiter. Ja, weil inshallah eines Tages wird er wieder beten und dann ist er daran gewohnt zu fasten. Also nicht, dass man ihm jetzt sagt, du brauchst nicht fasten. Nee. Man spornt ihn an, inshallah, dass er anfängt zu beten. Genauso, wenn wir jemanden vorfinden, dass er auf einem Weg, wo die Menschen laufen, sein Geschäft verrichtet. Der Prophet hat gesagt, ittaqul mala'in. Das heißt, fürchtet euch vor den euch Fluchenden. Das heißt, es gibt Dinge, wie man sie tut, man wird verflucht. Aber von wem? Von den Menschen. Denn wenn jemand, läuft auf einem Weg und möge Allah uns und euch bewahren davor und dann auf eine Unreinheit tritt oder so, dann kann es sein, dass aus seinem Zorn heraus Dua macht gegen die Person, die das getan hat. Oder Fluch gegen die Person, die das getan hat. Und deswegen hat er das bezeichnet als Dinge, die einen dazu bringen, dass man verflucht ist. Na. Und wie gesagt, wenn jemand das heißt, wenn jemand etwas getan hat, so in dieser Hinsicht, sagt man jetzt, er ist verflucht? Nein. Gemeint ist, er wird verflucht werden von den Menschen, wenn er so etwas getan hat. Genauso, wenn man sieht, dass jemand zu einem toten Menschen betet, bei einem Grab oder woanders, dann sagen wir auch nicht, diese Person ist Muschrik, sondern wir sagen, das, was er tut, ist Schirk. Und es sieht so aus, als wäre er Muschrik. Und wenn er sich daran, wenn man ihm, wie heißt es, wenn es kann sein, dass er das nicht weiß, dass er es nicht tun darf und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, man darf nicht über eine bestimmte Person sagen, er ist Muschrik oder Munafiq oder Mal'un oder sonst irgendetwas. Es sei denn, man hat seid ihr besonders verstanden und sie bleibt immer noch an diesem Glauben. Zum Beispiel, wenn jetzt zu uns ein Jude oder Christ kommt. Jude oder Christ, können nicht über ihn sagen, er ist Muslim. Wir wissen, wenn er als Jude oder Christ geboren ist und er diesen Glauben verinnerlicht hat, Jude und Christ ist, ja, dann wissen wir, er ist Kafir. Er ist ungläubig, er ist kein Muslim. Okay? Das können wir mit Gewissheit sagen, weil er das ist sein Glaube. Ja? Aber wichtig ist jetzt, besonders in Bezug auf Muslime, die bestimmte Sünden begehen, dass man sie nicht aus dem Islam gleich rauswirft, nur weil sie eine bestimmte Sünde begehen. Das ist gefährlich. Achtens, أَنَّ الطَّاغُوتَ عَامٌ فِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Das heißt, Götzendienst ist allgemein gefasst in Bezug auf alles, was angebetet wird, außer Allah. Alles. Alles. Seien es, wie wir gesagt haben, wie Ibn Qayyim rahimahullah gesagt hat, seien es sei es ein Götzen, ein wirklicher Götzen, den man anbetet, eine Statue oder so etwas, oder sei es ein Gelehrter, dem man gehorcht in Dingen, denen man nicht gehorchen darf, weil er einem sagt, was halal und haram ist, obwohl er es falsch ist, was er sagt. Er sagt, das halal ist haram, das haram ist halal, und man glaubt ihm, und weil man damit zufrieden ist, das ist auch eine Form von Tagut. Und, oder man gehorcht einem Regierenden, der etwas Verbotenes erlaubt, erklärt oder umgekehrt. Und man gehorcht in dieser Sache, damit gemeint. Also wenn ein Regierender, zum Beispiel in Deutschland, jetzt zum Beispiel, die Regierenden sagen, man darf Zinsen nehmen, geben, das ist ein normales Geschäft hier, Zinsen nehmen, geben, ein normales Geschäft. Wer jetzt sagt, weil die Regierenden es erlaubt erklären, ist es auch halal, das ist eine Form von Tawhut. Dass die Kufar, Tawhut ist keine Frage. Aber ich meine, das ist für uns entscheidend. Wir wissen zwar, dass sie es erlaubt haben, aber nur dadurch, dass sie es erlaubt haben, ist nicht halal geworden. Ist nicht halal geworden. Und das ist sehr wichtig in Bezug auf interne Sachen im Islam. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, es kann sein, dass zwei von euch zu mir kommen, damit ich zwischen ihnen richte. Innakum tahtasimuna ilay, sagt er. Es kann sein, dass zwei Streitende zu mir kommen, damit ich eben zu ihnen richte. Und dann sagt er, es kann aber sein, dass der eine besser reden kann als der andere. Siehe Anwälte und so etwas. Kann sein, dass der eine kann besser reden als der andere. Und dann sagt er, und dann kann es passieren, dass ich als Richter, der Prophet davon spricht, es kann passieren, dass ich als Richter dem einen Muslim ein Recht gebe, was eigentlich dem anderen gehört. Und dann sagt der Prophet, wenn ich das tue, oder sagt er, der soll es dann nicht nehmen. Der andere soll es nicht nehmen, wenn ich ihm ein Recht zuspreche, was dem anderen gehört. Denn er sagte, wenn ich das tue, dann habe ich ihm wirklich ein Stück der Hölle gegeben. Deswegen soll er das nicht nehmen. Und als der Prophet sagt, das einmal passiert ist, da haben die zwei Sahaba, als sie das gehört haben, weil sie sich gestritten haben, eine bestimmte Angelegenheit, und als der Prophet das gehört hat, ihnen gesagt hat, dann ist jeder von ihnen aufgestanden und hat gesagt, mein Recht gehört ihm, und der andere sagt, mein Recht gehört ihm. Fertig. Weil sie Angst gehabt haben, etwas zu nehmen, was ihrem Bruder gehört. Und darin ist, was mich jetzt besonders interessiert in diesem Hadith, den ich erwähnt habe, ist die Tatsache, dass nur weil ein Richter etwas dir gibt, ein Recht gibt in diesem Leben, das heißt nicht, dass es halal ist. Das heißt noch lange nicht, dass es halal ist. Und viele Menschen, sie gehen zum Gericht und sagen, ah, subhanallah, der Richter hat mir das aber gegeben. Und sie wissen im Herzen, sie wissen ganz genau, was sie bekommen haben, steht ihnen eigentlich gar nicht zu. Ist haram. Und deswegen dürfen sie es nicht nehmen. Und Alhamdulillah, wa alaikum salam. Und deswegen, die einzige Möglichkeit, wie man als gläubiger Mensch wirklich gläubig sein kann, ist, indem man an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Deswegen sagt der Prophet immer, man kann yu'minu billahi wal yawm al-akhir. Wer an Allah glaubt und den jüngsten Tag. Denn wer an den jüngsten Tag glaubt, der weiß, dass die Geheimnisse, die er in diesem Leben hat, werden dort offenbart. يوم تبلى السرائر, also am Tag, glaube ich, werden die Geheimnisse entlüftet, die man gehabt hat. Ja. Und deswegen kann es nur auf dieser Erde Frieden geben unter den Menschen, wenn sie Glauben haben an Allah und den jüngsten Tag, an Yawm al-Qiyamah. Denn du kannst in diesem Leben vom Gericht flüchten, von der Polizei flüchten, von den Leuten flüchten und ihre Rechte wegnehmen, aber am Tag davon geht das nicht mehr. Und wer nicht an das Jenseits glaubt, er wird Unheil stiften auf Erden. Warum denn nicht? Er glaubt, er wird nicht gefasst werden. Er glaubt, er kann entkommen. Und derjenige, der glaubt, er kann nicht entkommen, der wird es auch nicht tun. Und deswegen kann es auf dieser Welt nur wirklichen Frieden geben, wenn die Menschen an Allah und den jüngsten Tag glauben. Neuntens, عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام. Die gewaltige Angelegenheit oder die gewaltige Stellung der drei Verse, der drei nicht abrogierten Verse von Surat al-An'am, die wir erwähnt haben, mehrfach erwähnt haben. Na, wo Abdullah ibn Mas'ud gesagt hat, wer das Testament oder Vermächtnis des Propheten, der von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehen möchte, lesen möchte, der soll die folgenden Verse lesen. Das haben wir erwähnt. Und, na, und der Beweis, dass sie nicht abrogiert sind, ist, weil Abdullah das halt gesagt hat, abrogiert heißt aufgehoben. Es gibt Verse im Koran, sie gibt es noch, aber sie gelten nicht mehr für uns. Und diese Verse, die Abdullah vorgelesen hat, sie gelten noch. Und der Beweis dafür ist, dass er gesagt hat, das Testament, das Vermächtnis von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, worüber sein Siegel, worüber sein Stempel ist. Das heißt, er ist gestorben, das gilt noch, bis zum Tag der Auferstehung. Zehntens, die nicht abrogierten Verse von Surat al-Isra, die Nachtreise. Und das ist die Aussage Allahs, subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und das geht weiter, bis die Aussage, und ebenso die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, bis er sagt es, subhanahu wa ta'ala, bis zum Vers, also es beginnt beim Vers 22, لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du gescholten und im Stich gelassen werden. Und ebenso die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Wer immer das schnell Eintreffende will, also das diesseits, dem gewähren wir darin schnell, was wir wollen, demjenigen, den wir wollen. Hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt, der ausgesetzt sein wird, mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns daran und weist uns darauf hin und sagte, in Bezug auf die Verse, die er erwähnt hat, um das zu betonen, wie wichtig die Verse sind, die er hier in Surat Isra erwähnt hat, sagt er am Ende der Verse, ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Das ist was von dem Herr, das ist etwas von dem, was dir dein Herr an Weisheit eingegeben hat. Und das umfasst somit alle Verse, die vorher erwähnt worden sind in Surat al-Isra. Und er begann damit, er begann natürlich mit dem Tawhid. Das war der Grund, warum der Vers erwähnt worden war. Und er endete diesen Vers mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Und das weist darauf hin, ich lese mal vor, setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du gescholten im Stich gelassen dasitzen. Und auch das Wort dasitzen weist auf eine weitere Erniedrigung hin, und zwar, dass er nicht einmal steht, denn der Stehende ist höher als der Sitzende und der Sitzende ist noch mehr erniedrigt als der Stehende. Und er wird getadelt, in die Hölle geworfen und er wird auch verstoßen werden und er wird im Stich gelassen werden, sogar schon im Diesseits, noch vor dem Jenseits. Ja. Die elfte Errungenschaft, der elfte Vorteil, ist der Vers aus Surat An-Nisa. Er sagte, Ayat Surat al-Nisa, التي تسمى Ayat al-Huquq al-Ashara. Und zwar, der Vers von Surat al-Nisa, der als der Vers der Rechte, der Vers der 10 Rechte bezeichnet wird, wo Allah subhanahu wa ta'ala anfing und sagte, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. So ist das eheste Anrecht, das wichtigste Anrecht, Allah subhanahu wa ta'ala ist eben der Tawhid, und danach kommen erst alle anderen Rechte. Und alle anderen Rechte erhält man erst, wenn man dieses Recht Allah gegeben hat. Alle anderen Rechte von Allah erhält man erst, wenn man dieses Recht Allahs ihm gegeben hat, den Tawhid. Und deswegen, als Hakim ibn Hizam radiallahu anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, darüber, dass man in seiner Jahiliyyah hat man vielleicht Sadaqa gegeben, hat man gefastet oder gebetet oder man hat auch Sklaven freigelassen und man hat auch die Verwandtschaftsbande gepflegt. Und er fragte, Hal lahu min ajr, also jemand, der so etwas tut, bekommt er Belohnung dafür, das, was er damals getan hat. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min al khair. Aslamta ala ma aslafta min al khair. Der Hadith ist bei Muslim und ich habe ihn versucht zu übersetzen mit der Bedeutung, und zwar, du hast den Islam angenommen und das Gute, was du hinterlassen hast, mitgenommen. Eine Auslegung dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dass man belohnt wird für das, was man früher getan hat, ganz einfach. Man wird, wenn man Muslim wird, belohnt für die guten Sachen, die man getan hat, als man kein Muslim war. Eine zweite ist, dass man einfach dass man die guten Charaktereigenschaften beibehält, die man getan hat früher, dann wird sie auch noch in Zukunft weiterhin tun. Und eine dritte Aussage ist, in Bezug auf diesen Hadith, ist, dass man den Segen der guten Taten, dass der Segen der guten Taten, die man in seiner Jahiliyyah getan hat, einen noch einholt, bis man bis zum Ende seines Lebens noch einholt. Und als Muslim profitiert man noch vom Segen, von der Baraka, der guten Taten, die man verrichtet hat. Na. 18. Der Hinweis auf das Vermächtnis des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bei seinem Tod. Denn das ist im Hadith von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, den wir erwähnt haben, erwähnt. Doch in Wirklichkeit hat der Prophet nicht ein Vermächtnis irgendwie geschrieben oder hinterlassen, sondern er hat Folgendes gesagt, er hat uns darauf hingewiesen, dass wenn wir uns an das Buch Allahs halten, dann werden wir niemals in die Irre gehen. Und unter anderem weist darauf hin, der Vers in Surat An'am, den wir erwähnt haben, Vers 151. 13. Dass man das Recht Allahs uns gegenüber kennt. Eben, dass man ihm dient und ihm nichts beigesetzt. 14. Dass man das Recht der Diener in Bezug auf Allah kennt. Also 13. was Ma'rifatu haqqillahi alayna, das Recht Allahs in Bezug auf uns. Und 14. ist das Recht der Diener in Bezug auf Allah, wenn sie ihr Recht Allah geben. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden bestraft, wenn er ihm nichts beigesellt. Aber wer Allah etwas beigesellt, so läuft er auf die Gefahr hinaus, dass er bestraft werden wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns davor bewahren. 15. Die Aussage, dass diese Angelegenheit, folgende Angelegenheit, niemand kannte außer wenigen von den Gefährten. Oder wortwörtlich übersetzt, dass diese Angelegenheit die meisten Sahaba nicht kannten. Welche Angelegenheit? Und zwar im Hadith von Mu'ad ibn Jabal, wo er hinter dem Feld, was er auf dem Esel saß, und der Prophet hat am Ende wurde gefragt, soll ich das nicht den Menschen verkünden? Und dann sagte er nein. Das weist darauf hin, dass die meisten Sahaba davon nichts gewusst haben. Und dass Mu'ad ibn Jabal einer der wenigen war, die es gewusst haben, vielleicht der einzige war, der das gewusst hat. Aber wann hat Mu'ad ibn Jabal das erzählt den Menschen? Bevor er gestorben ist. Hat er den Hadith weitergegeben. Und zwar ist es ein Hadith, er hat es weiter erzählt, aus Angst davor, eine Sünde zu begehen. Denn er hatte Angst davor, das Wissen für sich selbst zu behalten. Wenn er gestorben wäre, wäre der Hadith verloren gegangen. Und deswegen hat er diesen Hadith weitergegeben. Und Mu'ad ibn Jabal hat verstanden, was der Prophet meinte. Er hat verstanden, der Prophet meinte nicht, dass das Wissen geheim gehalten werden soll, sondern gemeint ist damit, dass wenn die Menschen davon alle erfahren, dann kann es passieren, dass viele von ihnen nicht mehr beten werden oder ihre Handlungen werden sie nicht mehr verrichten. Das ist der Grund. Und Mu'ad ibn Jabal hat das auch verstanden, weil hätte der Prophet gewollt, dass niemand das weiß, hätte das niemandem gesagt. Aber weil das Mu'ad erzählt hat, heißt es, er wollte, dass das Wissen nicht verloren geht. Aber er wollte nicht, dass alle es einfach so erfahren. 16. Das ist manchmal Jawazu Kitman al-Ilmi lil-Maslaha. Und zwar, für eine gute Sache darf man Wissen für sich selbst behalten, geheim halten. Manchmal ist das Geheimhalten von Wissen eine gute Sache und das ist nicht immer erlaubt, sondern da gibt es auch Drohungen, das im Hadith, und zwar, wer nach Wissen gefragt wird und es für sich selbst behält, den wird Allah am Tag der Auferstehung Zügel aus Feuer anziehen. Das ist, wenn man nach Wissen gefragt wird, ist für sich selbst geheim behält. Aber dieser Hadith und auch andere weisen darauf hin, dass das Geheimhalten von Wissen manchmal richtig ist und gut ist. Aber nicht allgemein. Aber nicht allgemein. Und hier hat der Prophet sagt, dieses Wissen selbst geheim gehalten gegenüber den meisten Sahaba. Außer Mu'adh ibn Jabal, vielleicht ein paar anderen. Ja? Aber das hat er geheim gehalten. Also war es, hat er Sinn gemacht. Na. Und ebenso ist die Aussage, von Abu Huraira, radiallahu anhu, überliefert, wo er gesagt hat, dass der Prophet gesagt hat, Bashir Nas, verkünde den Menschen die frohe Botschaft, anna man qala, dass derjenige, der gesagt hat, La ilaha illallah, khalisan min qalbihi, dakhala al-Jannah, dass derjenige, der gesagt hat, La ilaha illallah, aus reinen, aufrichtigen Herzen, der wird ins Paradies eingehen. Der wird ins Paradies eingehen, der Hadith ist in Al-Bukhari. Und deswegen, wenn man Angst davor hat, dass eine bestimmte Person eine Tat unterlässt und nicht verrichtet, dann soll man die Person diese Sachen nicht mitteilen. Und ebenso, der Prophet hat zum Beispiel, wir wissen alle, dass die Kaaba in Mekka, wie sie heute gebaut ist, so war sie nicht gebaut worden zur Zeit von Ibrahim a.s. sondern die Kaaba, wie sie Ibrahim und Ismail zusammen gebaut haben, war größer als jetzt, wie sie jetzt gebaut ist. War größer. Und zwar von der Richtung, wo jetzt das Becken ist, was die Leute als Hijr Ismail bezeichnen, obwohl es dafür, wallahu a'lam, kein Beleg dafür, dass es da so heißt. Auf jeden Fall, wenn man vor der Kaaba steht und die Tür vor einem ist, die Tür vor dir ist, ganz genau, dann ist rechts, sieht man ein kleines Becken. Oder ein Becken auf jeden Fall. Und in dieser Richtung des Beckens, dort die Kaaba in Wirklichkeit auch ein bisschen größer. Ja. Das heißt, die Kaaba hat ja vier Ecken. Und die Ecke, wo der schwarze Stein ist, ist richtig. Die Ecke, wo die jemenitische Ecke, neben dem schwarzen Stein, links vom schwarzen Stein, ist auch richtig. Aber die anderen zwei sind eigentlich in der Kaaba drin. Und die Qurayshiten, die haben bisher die Kaaba abgerissen und nochmal neu aufbauen wollen. Zur Zeit, als Muhammad dann schon gelebt hat, aber er war noch kein Prophet. Und dann ist ihnen das Geld ausgegangen und deswegen haben sie die Kaaba kleiner gebaut, als sie eigentlich ursprünglich mal war. Und sie hatte auch zwei Türen gehabt, eine Tür, wo sie Leute reinkommen, eine Tür, wo sie rausgehen. Und danach hat sie jetzt nur noch eine Tür gehabt, erhöht vom Boden, sodass nur diejenigen reingehen können, die die Qurayshiten reingehen lassen wollten. Und deswegen hat der Prophet s.a.w. im Hadith uns mitgeteilt, und gesagt, der Hadith von Abu Huraira ist bei Muslim, den ich schon erwähnt habe. Ja. Und zwar der Hadith, den ich gerade erwähnt habe über die Kaaba, der ist bei Al-Bukhari. Und deswegen sagte der Prophet, also als Begründung dafür, dass er die Kaaba nicht nochmal abreißt und nochmal aufbaut, dass die Begründung war, weil die Qurayshiten waren erst neue Muslime. Erst vor kurzem zum Islam übergetreten. Und hatte Angst, dass wenn er die Kaaba abreißt, das wäre eine Fitna, eine Verführung für die Leute, sodass sie vielleicht wieder vom Islam abfallen. Das war der Grund, warum der Prophet nicht die Kaaba nochmal neu gebaut hat. Auf den Grundmauern Ibrahim und Ismail hochgezogen hat. Siebtens, es ist etwas Schönes, seinem muslimischen Bruder eine Botschaft mitzuteilen, die ihn erfreut. Und das wissen wir aus diesem Hadith, denn das hat der Prophet, das hat Mu'adh ibn Jabal gesagt. Soll ich den, er hat den Hadith gehört? Das erste, was er gesagt hat, hat er gesagt, soll ich den Menschen nicht diese tolle Botschaft verkünden? Also das weist auf den großartigen Charakter von ihm hin, radiallahu anhu wa arda. Achtzehntens, dass man sich davor fürchten soll, sich auf etwas zu stützen, also etwas zu verlassen, sich einfach auf die große Barmherzigkeit Allahs zu verlassen und nichts mehr zu tun. Achtzehntens, dass man die Angst davor, also so muss man es formulieren, die Angst davor, sich auf die große Barmherzigkeit Allahs zu verlassen, gemeint ist, dass man dann nichts mehr tut. Man sagt, ach, Allah wird mir schon vergeben. man begeht eine Sünde, ach Allah, yani, wird schon vergeben, Allah ist allvergebend, barmherzig. Und das sagt man bei jeder Sünde, und in Wirklichkeit ist man dann der größte Sünder, weil man macht alles, was man will. Und so der Shaitan verführt einen, und man macht dann die ganzen Sünden. Dann, das Gegenteil ist Verzweiflung. Das Gegenteil ist Verzweiflung, dass man sagt, Allah wird mir nicht vergeben. Und deswegen ist er bekannt, den Ulama, manche haben gesagt, man soll mehr Angst haben. Manche haben gesagt, man soll mehr Hoffnung haben. Und Imam Ahmed, rahimahullah, sagte etwas Schönes. Er sagte, man sollte in Bezug, wenn man sich auf Allah, wenn man zu Allah kommen möchte, soll man immer sich irgendwo aufhalten zwischen Angst und zwischen Hoffnung. Sobald eines davon überwiegt, geht man zugrunde. Hat man zu viel Hoffnung, geht man zugrunde. Hat man zu viel Angst, nicht Angst, sondern also Verzweiflung, ja, und hofft nicht mehr auf Allah, sondern hat, geht man zugrunde. Beides darf nicht zu viel sein. Es muss ausgewogen sein, sagt er, rahimahullah ta'ala. Und wie dem auch sei, und manche Ulama haben gesagt, wenn man krank ist, dann soll man Hoffnung haben. Und wenn man Sünden begeht, dann soll man, wenn man krank ist, soll man Hoffnung haben. Und wenn man gesund ist, dann soll man eher Angst haben. Und andere haben gesagt, wenn man, Allah über Allahs Rahmah spricht, dann soll man Hoffnung haben. Wenn man über Allahs Strafen spricht, dann soll man Angst haben. Und sie begründen es mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, in Surah Al-Mu'minun, er sagte, über die Gläubigen, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Er sagt über die Gläubigen, und die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Also sie haben Angst davor, dass obwohl sie Sadaqa geben für Allah subhanahu wa ta'ala, haben sie Angst davor, dass Allah die Sadaqa nicht annehmen wird. Und eine Bekannte ist, dass man eben, wenn man eine Sünde begeht, dann soll man Angst haben. Und wenn man eine gute Tat begeht, dann soll man Hoffnung haben, dass Allah annimmt. Und auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat, als ihm etwas Gutes widerfahren ist, eine Frohbotschaft verkündet. Und zwar als sein Sohn geboren war, Ibrahim, geboren war, dann sagte er, وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ وَلَدٌ سَمَّيْتُهُ بِسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمِ. Heute Nacht ist mir ein Sohn geboren worden, ich habe ihn nach meinem Vater Ibrahim genannt. Und der Hadith ist bei Muslim. Und das ist eine Frohbotschaft, das hat den Menschen mitgeteilt. Und genauso, subhanallah, natürlich, wenn man einem Menschen eine gute Botschaft mitteilt, dann freut er sich. Und das gehört zu den guten Taten. Und genauso übel ist es, wenn man einem Menschen eine schlechte Tat mitteilt. Eine schlechte Tat mitteilt. Und deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, auch wenn er umstritten ist, ob er authentisch ist oder nicht, aber die Bedeutung ist, ist korrekt. Er sagte, لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, niemand soll mir über einen anderen etwas Schlechtes sagen, denn ich will nicht euch antreffen, während ich Hass gegenüber jemandem empfinde. Während irgendetwas in meiner Brust ist, gegenüber jemandem. Er wollte nichts hören, dass eine über das andere etwas Schlechtes erzählt. Sallallahu alaihi wasallam. Und wie gesagt, auch wenn der Hadith umstritten ist, aber Sheikh Ahmed Shakir, rahimahullah, hat gesagt, der Hadith ist sahih. Wie dem auch sei, die Bedeutung ist ein für alle Mal richtig und man sollte seinem Bruder nicht etwas Schlechtes über eine andere Person erzählen, außer eine Notwendigkeit. Aber die Notwendigkeiten sind wenig. Manche Leute machen die Notwendigkeit zur Regel. Die Notwendigkeit ist eine Notwendigkeit. Und Regel ist, dass man eben sowas nicht macht. Ja. Und natürlich gibt es viele Vorteile dafür, aber das brauchen wir nicht im Einzelnen erwähnen. 19. Wenn man gefragt wird und nicht weiß, sagt man was. Entweder ich weiß nicht oder Allah weiß besser Bescheid. Oder wie Mu'ad gesagt, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ja? Also am besten sagt man, Allah weiß am besten, Allahu a'lam. Ja? Weil der Prophet ist schon gestorben.
Deswegen braucht man nicht sagen, Allah oder Rasulu A'lam. Das haben sie gemacht, weil sie haben ihn angesprochen. Und er weiß am besten Bescheid. Dass man das auf jeden Fall sagt. Und der Prophet hat es nicht, das ist keine Form des Schirk. Warum sage ich das? Weil einmal hat der Prophet gehört, wie jemand gesagt hat zu ihm, Ma sha Allahu wa shi'at. Jemand hat zum Prophet gesagt, es wird geschehen, was Allah will und du willst. Und dann hat er gesagt, Aja'altani lillahi niddan, hast du mich etwa zu einem Partner mit Allah gemacht? Er sagte, Qul, oder Bel, Ma sha Allahu wahda. Was Allah will, alleine, das geschieht. Okay? Und das war die Aussage des Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und der Hadith ist unter anderem bei Imam Ahmad und Ibn Majah. Und die Begründung ist, weil was geschehen wird, das weiß niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber in dieser Aussage, Allah weiß besser Bescheid und der Prophet, Allah wa Rasulu a'lam, Allah und sein Gesandter wissen besser Bescheid, das ist kein Problem. Weil der Prophet weiß besser Bescheid, tatsächlich. Und Allah auch. Deswegen ist es keine Gleichstellung oder so etwas. Und jeder weiß, dass der Prophet wusste es nur, weil Allah es ihm beigebracht hat. Fertig. Ja. Aber in dem anderen Aussage, es wird also geschehen, was Allah will und du willst? Nee. Es wird nur geschehen, was Allah will. Nicht, was der Prophet will. Es sei denn, es stimmt überein. Und das weist darauf hin, dass der Prophet mehr Wissen hat, als der Fragende. Logischerweise. Na. Okay. Zwanzigstens, dann sind wir gleich am Ende, ich habe ja gesagt 24. Jawazu takhsisi ba'd an-nasi bil-ilmi duna ba'd. Es ist erlaubt, dass man manchen Menschen etwas an Wissen mitteilt und anderen Menschen nicht mitteilt. Denn diese Aussage hat der Prophet Mu'adh ibn Jabal geteilt und Abu Bakr wusste nichts davon und Umar nicht und Uthman nicht und Ali nicht. Radiallahu anhum ajma'in. Und das hat seinen Grund, der Prophet weiß, warum er das getan hat. Und der Prophet hat bestimmten Leuten etwas erzählt, was andere Leute nicht erzählt hat. Er hat nicht jedem alles erzählt. Und man muss aufpassen, wem man was sagt. Und das ist wichtig, aus diesem Hadith zu entnehmen. Denn der Prophet, der Abdullah ibn Mas'ud hat gesagt, إِنَّكَ لَن تُحَدِّثَ قَوْمًا بِحَدِيثٍ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ. Er sagte, rahimahullah, radiallahu anhu, wa rahimah, er sagte im Hadith bei Muslim, sagte Abdullah, dass er selbst spricht. Das heißt, der Hadith ist mawquf. Er sagte, wenn du jemandem oder wenn du einem Volk oder einer Gruppe von Menschen etwas mitteilst, was sie nicht begreifen können, dann ist es für manche von ihnen eine Verführung, eine Fitna, eine gefährliche Sache. Sie verstehen es falsch und so weiter und so fort. Und Ali, radiallahu anhu, radiallahu, sagte, der Hadith ist bei Al-Bukhari, ist auch Hadith Mawquf, der Sahabi sagt das. Nicht der Prophet hat gesagt, der Sahabi sagt das. Hadithu an-nasa bima ya'rifun. Er sagte, erzählt den Menschen etwas, was sie wissen, gemeint, was sie begreifen können. Und nicht den Menschen etwas mitteilen, was er so nicht verstehen kann. Und deswegen, jedem Menschen teilt man das mit, was sein Verstand aufnehmen kann. 21. Die Bescheidenheit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er hinter sich jemanden reiten lässt, sallallahu alaihi wasallam, und dass er auf einem Esel reitet. Wenn er wollte, würde er auf irgendwas anderes reiten. Aber ein Kamel ist ein Pferd. Er könnte sich tragen lassen. Die Leute würden ihn tragen. Und man macht keinen nach Medina, zweifellos. Aber er macht es nicht. Sallallahu alaihi wasallam. Und noch schöner ist, dass er auch nicht gelaufen ist. Weil wenn er gelaufen ist, würden die Leute vielleicht denken, es ist noch mehr bescheiden zu laufen. Nein, aber Allah hat diese Tiere erschaffen. Allah hat diese Reittiere erschaffen und sie benutzt. Aber du musst nicht immer das Beste haben. Das reicht auch, wenn du einen Esel hast. Sallallahu alaihi wa sallam. Und 22. Dass man, es ist erlaubt, Beleg dafür, es ist erlaubt, dass man auf seinem Reittier eine zweite Person reiten lassen darf. Jetzt sagt man sich, warum soll es nicht erlaubt sein? Der Grund dafür ist, weil man darf das nur tun, wenn es dem Tier nicht schwer fällt. Das kann sein, dass das Tier nur eine Person aushält. Dann darfst du keine zweite darauf tun. No. 23. عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Und zwar, die gewaltige Angelegenheit, oder die gewaltige Stellung dieser Angelegenheit, und zwar, dass eben Mu'adh ibn Jabal der einzige Sahabi ist, der diesen Hadith gehört hat. Das heißt, diese Sache muss etwas ganz Besonderes sein. Er wollte wirklich, dass niemand davon erfährt, außer den wenigen Menschen, die es erfahren sollen. Und letztens, und 24. Fadilatu Mu'adh radiallahu anhu. Die Vorzüglichkeit von Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu arda. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erstens Wissen gegeben hat, was er keinem anderen Sahabe gegeben hat, und zweitens, dass er durfte reiten hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einem Esel, und das ist eine Vorzüglichkeit, die nur den Sahaba und nur ein Teil der Sahaba zuteil werden durfte, und wir haben das uns das nicht zuteil geworden. Sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam, wa sallatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.